Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und aus Frankfurt am Main zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 17. Juni 2025. Frankfurt am Main begeistert mich. Ich kenne die Stadt natürlich von früheren Besuchen her, aber zum ersten Mal habe ich mir etwas Zeit genommen, gestern, um da einzelne Sehenswürdigkeiten genauer unter die Lupe zu nehmen. Zusammen mit Professor Christoph Mörgeli habe ich auch eine Reihe von Sendungen aufgezeichnet. Die werden wir dann als Hommage an diese bedeutende deutsche Finanz-, Wirtschafts-, Politik- und Kulturmetropole zeitnah ausstrahlen. Da können Sie sich freuen. Mich hat das sehr inspiriert, hier diese gewaltigen Denkmäler und Erinnerungsorte zu besuchen. Natürlich die Paulskirche, dieses Monument des liberalen, des bürgerlich-republikanischen Deutschland, dann der Römer, das alte Rathaus, den Frankfurter Dom mit seinem imposanten Turm, wo ja das Heidi von Johanna Spyris Roman hochgeklettert ist. Wir haben natürlich Goethes Geburtshaus besucht. Da habe ich mir sagen lassen, die Frankfurter, die seien dort nicht zu finden. Das sei nur etwas für Touristen und Hobbytouristen. Also sind wir da selbstverständlich schnurstracks hingegangen. Johann Wolfgang von Goethe übrigens auch mit interessanten Verbindungslinien in die Schweiz. Er hat ja in der Schweiz den Stoff von Wilhelm Tell entdeckt. Das hat er seinem Freund und Mitstreiter und auch Mitbewerber Friedrich Schiller erzählt, der daraus dann sein unsterbliches Drama verfasst hat, das auch für uns Schweizer dann identitätsstiftend geworden ist. Also die deutsche Klassik hier auch befruchtend hat sie eingewirkt auf die schweizerische Eidgenossenschaft. Und Goethe auch in der Nähe von Zürich zugange mit dem Brauern, dem innovativen Bauern Kleinjog Guier, eben bei Rümlang. Das ist auch eine unglaubliche Episode für den Großschriftsteller Goethe. War dieser Kleinjog Guier sozusagen die Verkörperung des tüchtigen Renaissance-Menschen, des Renaissance-Bauern, des vorbildlichen Individuums, des Praktikers, der aber eben auch über intellektuelle Gaben verfügte. Goethe auch ein nicht gerade Besitztum, aber doch auch ein Stolz der Schweiz in unseren verschiedenen Berührungen. In Frankfurt ist er geboren, das Geburtshaus ist zerstört worden, es konnten allerdings die Gegenstände darin gerettet, rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden und man hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg dieses Geburtshaus wieder hergestellt und es lohnt sich also und ich kann allen nur empfehlen, Frankfurt zu besuchen, auch Schweizern. Die hessische Mentalität, sie gefällt mir außerordentlich, das ist einfach auch eine gewisse Gemütlichkeit, die dort zu sehen ist und die Atmosphäre erinnert auch ein bisschen an Zürich, Zürich an einem See gelegen, Frankfurt an einem Fluss gelegen und Frankfurt natürlich auch die Verkörperung dann, die jahrhundertealte Stadt im Krieg zerstört, mehr oder weniger vollständig. Auch ein großer Jammer, dass man diese Bausubstanz heute nicht mehr eins zu eins erleben kann. Man muss da ins Internet gehen oder sich Modelle anschauen. Aber dann eben der Wiederaufbau, die unglaublich beeindruckende Wirtschaftswunderleistung. Frankfurt gehört da natürlich ins Zentrum, ist sozusagen ja der auch ein Wirtschafts-, der Finanzmotor der bundesrepublikanischen Wiederauferstehung aus Trümmern nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch die Europäische Zentralbank, die EU, hat ja da wichtige Institutionen dort abgelagert. Die EU dann ein großes Thema natürlich bei meinem Vortrag am Abend in der Frankfurt School of Finance and Management. Eine tolle Schule im Audi Max. Es war restlos ausverkauft bis auf den letzten Platz. Vielen herzlichen Dank. Aus allen Teilen Deutschlands sind da die Zuschauer gekommen, auch aus Österreich, aus Australien hatten wir sogar Besuchern aus der Schweiz. Also wirklich begeisternd für mich. 2,5 Stunden lang dauerte das. Eine gute Stunde habe ich vorgetragen. Natürlich auch anekdotisch und hoffentlich kurzweilig, ohne die Substanz unter den Tisch fallen zu lassen. Dann war ich beeindruckt von der Fragerunde. Ein wirklich hochstehendes Publikum, vielen, vielen herzlichen Dank. Viele wussten auch genau Bescheid über Vorgänge in der Schweiz. Deutsche, die sich da genau auskennen, die bedauert haben, die gesagt haben, ja, um Himmels Willen, was ist mit euch Schweizern los, dass ihr da die Neutralität preisgebt? Ein anderer hat gesagt, ja, was läuft da mit den EU-Verträgen? Ihr dürft euch da noch nicht unterkugeln lassen unter dieses Brüssel. Jetzt bin ich in die Schweiz eingewandert, bin eingebürgert und jetzt plötzlich tritt die Schweiz der EU bei auf dem Schleichweg. Das kann es ja nicht gewesen sein. Also solche Aussagen, eindringlich jetzt aus schweizerischer Sicht, die bekommt man in Deutschland zu hören. Und deshalb sage ich Ihnen, meine Damen und Herren, wir werden uns natürlich auch nach Kräften wehren, damit die Schweiz bleibt. Aber und noch viel jetzt auch aktueller sozusagen, nein, nicht aktueller, aber auch wichtig für uns, ist, dass wir weiterhin solche Vorträge in Deutschland natürlich machen werden. Weitere sind geplant. Ich lasse Sie das hier wissen, also bleiben Sie dran. Ich freue mich sehr da auf die künftigen Entwicklungen. Was sind die großen Themen? Was sind die Schlagzeilen des heutigen Tages? Iran bricht Gespräche ab, Trump bremst die Eskalation. Seit Israels Luftangriffen auf iranische Nuklearanlagen am 12. Juni 2025 tauschen Teheran und Jerusalem täglich Raketenschläge. Hunderte Menschen sind bereits gestorben, ganze Stadtviertel liegen in Trümmern. Am Samstag erklärte Präsident Massoud Pezeshkian den sofortigen Ausstieg Irans aus den für das Wochenende angesetzten Atomgesprächen. Solange Israel weiter angreife, werde man nicht verhandeln. Parallel kam ans Licht, dass Israels Regierung ursprünglich sogar die Tötung des obersten Führers Ayatollah Khamenei geplant hat. Ein Vorhaben, das US-Präsident Donald Trump laut übereinstimmenden Berichten persönlich untersagte. Trump ist 2025 der einzige G7-Staatschef, der sich noch aktiv gegen einen neuen Großkrieg im Nahen Osten stemmt. Das muss man einfach hier immer wieder in Erinnerung rufen. Er war schon 2016 als Antikriegskandidat angetreten und hält auch in seiner zweiten Amtszeit an diesem Kurs fest. Der Präsident hat Netanyahu gewarnt, den israelischen Premierminister. Ein Angriff gefährde jede Chance auf Diplomatie mit Teheran. Israel schlug trotzdem zu, ruinierte die Verhandlungen und brachte zugleich amerikanische Truppen in Reichweite iranischer Vergeltung. Die USA finanzieren Israels militärische Übermacht mit Milliarden, werden aber bei strategischen Entscheidungen ignoriert. Das wird natürlich in den USA zum Teil auch sehr kritisch registriert. Besonders deutlich zeigt Trumps Veto gegen den geplanten Schlag auf Khamenei, dass er die Lage nüchtern einschätzt. Die Neokons in Washington, die Neokonservativen, träumen von Regimewechsel. Durch ein solcher Mord hätte die Region wahrscheinlich noch mehr in Flammen gesetzt und Amerika mit hineingezogen. Das Risiko zumindest ist nicht von der Hand zu weisen. Trumps Frage ist simpel. Hat Iran bislang US-Soldaten getötet? Nein, solange das so ist, bleibt es für die USA, gibt es für die USA keinen Grund, die politische Führung des Iran auszuschalten. Dass Teheran nach den Bombeneinschlägen keine Lust mehr verspürt auf Gespräche, überrascht nicht. Jeder Staat würde wohl ähnlich reagieren. Man muss bedenken, die USA haben 1953 bereits einmal in Iran die Regierung gestürzt, als CIA und MI6 den demokratisch gewählten Premier Mossadegh aus dem Amt jagten und den Schah installierten. Dieses Trauma sitzt tief. US-General Wesley Clark erzählte 2007 öffentlich, er habe kurz nach 9/11 im Pentagon erfahren, dass Washington nacheinander 7 Länder angreifen wolle: Irak, Syrien, Libyen, Libanon, Somalia, Sudan und zuletzt Iran. Vieles davon trat ein. 2003 fiel Bagdad, 2011 stürzte Gaddafi in Libyen. In Syrien förderte die Operation Timber Sycamore ab 2011 den Aufstand gegen Assad, der 2024 zusammenbrach. Selbst Libanon, Somalia und Sudan erlebten amerikanische Militärschläge oder verdeckte Operationen. Iran steht nun als letzte Etappe auf dieser Liste. Diese neue Eskalationsstufe konterkariert oder sabotiert Trumps Versuch, Diplomatie zurückzubringen. Die Behauptung, Teheran stehe kurz vor der Atombombe, ist ja natürlich eine Aussage, die bei vielen Zweifel auslöst. Das erinnert oder könnte erinnern auch an die Mär von Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen, wobei ich da zu wenig weiß, um wirklich diese Bedrohung vollends von der Landkarte schieben zu können. Ich meine, damals mit den Massenvernichtungswaffen hat es nicht gestimmt. Jetzt beim Iran gibt es natürlich ernsthafte Versuche, hier in den Besitz einer Atombombe zu kommen. Und das ist ja dann die Position, auf die sich Israel stützt. Sie sagen, das können wir uns einfach nicht erlauben. Und da bin ich als Schweizer immer wieder gehalten, mich etwas zurückzuhalten, denn wir, jetzt sind Meinungsäußerungen, denn wir Schweizer haben keine Vorstellung davon, was es bedeutet, mit einem Gegner, auch mit einem Feind konfrontiert zu sein, der ja in der Vergangenheit immer wieder bekräftigt hat, dass er Israel zerstören, dass er Israel vernichten möchte. Aber die kriegerische Auseinandersetzung, ob sie zum Erfolg führt, ob sie das Ganze in Flammen setzt, man kann nur hoffen. Ich spreche da jeweils von einem Regionalkonflikt, da ist auch ein bisschen Wunschdenken dran, meine Damen und Herren, ein Regionalkonflikt. Ich hoffe, dass diese Auseinandersetzungen nicht einen Weltenbrand in Gang bringen können. Irgendwie glaube ich das nicht, obwohl es eben, wir haben es gehört, starke Kräfte und Vektoren gibt, die es darauf anlegen, hier einen Großkrieg zu veranstalten und auch die Amerikaner da hineinzuziehen. Trump, Merz und ein Gipfel ohne Harmonie. Was eigentlich hat Charlotte Merz, die Kanzlergattin, ohne jedes Mandat beim inoffiziellen Tisch mit Macron, Meloni und Starmer zu suchen gehabt? Das ist für mich jetzt das eigentlich große Thema jetzt bei diesem G7-Gipfel in Kanada, dass da die Frau des Bundeskanzlers unter den gewählten Staatschefs Platz genommen hat. Ist jetzt die Politik ein Familienunternehmen da der Merzens in Kanada? Was ist da genau passiert? Also aus schweizerischer Sicht ist das etwas befremdlich. Wer für Deutschland spricht, muss doch gewählt sein. Das klingt einfach die Kanzlergattin, da auch noch neben Macron und Starmer für einen schönen Lunchtermin Platz nehmen. Der Kanzler sollte doch klar trennen zwischen Amt und Begleitprogramm, sonst leidet seine Glaubwürdigkeit. Das ist übrigens meines Erachtens nicht groß in den Medien heute Morgen aufgegriffen worden hier. Was passiert da? Was sind das für familiäre Verbandelungen? In der Substanz kommen wir noch auf diesen G7-Gipfel zu sprechen. Traf Kanzler Friedrich Merz den US-Präsidenten Donald Trump, allerdings nur zu einem kurzen Pull-Aside. Schon vorab ließ Trump wissen, dass Washington keine Abschlusserklärungen unterschreiben wolle, egal zu welchem Thema. Merz dagegen plant ein Kommuniqué, in dem die G7 bekräftigen, dass Iran niemals an waffenfähiges Uran gelangen darf und Israels Recht auf Selbstverteidigung unangetastet bleibt. Also Israel hat ein Recht auf präventive Selbstverteidigung gegen den Iran aus Sicht Deutschlands. Russland wiederum hat offensichtlich kein Recht, sich präventiv selbst zu verteidigen, wenn die NATO im Begriff ist, die Ukraine in ihr Militärbündnis einzubauen. Die Ukraine faktisch ja schon NATO-Mitglied. Ganz massiv hat die NATO ja an der Aufrüstung dieses Landes gearbeitet gegen Russland. Also wenn die Russen sich da verteidigen, dann ist das ein fürchterliches Verbrechen. Wenn es die Israelis machen, dann steht die deutsche Regierung dahinter. Da sehen Sie, wie man sich eben außenpolitisch verheddern und verfleddern kann. Deshalb rate ich ja immer wieder, warum sich nicht an der Schweiz ein Vorbild nehmen und stärker in eine neutralitätsmäßige außenpolitische Zurückhaltung zu gehen in diese Richtung und eben nicht in jenes widersprüchliche, sich permanent hineinmischen und in diese Schulmeistereien, die da leider allzu oft auch aus Deutschland zu hören sind. Trump blieb stur. Über Bedingungen für eine US-Beteiligung im Iran-Konflikt wollte er nicht sprechen. Stattdessen provozierte er die Runde gleich zu Beginn, indem er die Rückkehr Russlands in die frühere G8 forderte und Barack Obama sowie den ehemaligen kanadischen Premier Justin Trudeau für den Ausschluss Moskaus verantwortlich machte. Trumps Skepsis gegenüber endlosen Gipfelpapieren ist nachvollziehbar. Papier ersetzt keine Politik. Dass er zugleich auf Gespräche mit Russland drängt, zeigt einen Sinn für echte Diplomatie, gerade weil ohne Moskau kaum eine Lösung in der Ukraine und in Nahost möglich ist. Merz dagegen wirkte eher ja, so etwas wie ein Klassensprecher, der das Abschlussstatement retten möchte, selbst wenn darin wenig Substanz steckt. Und störend eben bleibt das Bild, wie Charlotte Merz ohne jedes Mandat beim inoffiziellen Tisch mit Macron, Meloni und Starmer Platz nimmt. Politik darf, ich unterstreiche das, darf kein Familienunternehmen sein. Das ist ja auch das Irritierende zum Teil oder früher gewesen bei Trump, wie er da seine Verwandten einbezogen hat. Wer für Deutschland spricht, muss gewählt sein. Der Kanzler sollte trennen zwischen Amt und Begleitprogramm, sonst eben leidet die Glaubwürdigkeit. Die SPD will Prüfung für mögliches AfD-Verbot. Die SPD fordert, dass Bund und Länder eine Arbeitsgruppe gründen, um ein mögliches AfD-Verbot juristisch vorzubereiten, ähnlich wie beim NPD-Verfahren 2012. Unterstützung kommt von den Grünen. Innenminister Dobrindt von der CSU lehnt das ab. Erst müsse die Gerichtsentscheidung zur Verfassungsschutzeinstufung abgewartet werden. Ein Verbot wäre damit frühestens in Jahren denkbar. Hier wird ganz offen an einem Verbot der größten Oppositionspartei gearbeitet, obwohl über 20% der Wähler hinter dieser Partei stehen. Ein gescheitertes Verfahren, wie damals bei der NPD, würde die AfD stärken. Wer die AfD wirklich stoppen will, haben wir schon oft gesagt, braucht politische Lösungen, bessere Lösungen, nicht Arbeitsgruppen. Demokratie bedeutet, Gegner argumentativ zu schlagen, nicht sie aus dem Spiel zu nehmen. Und die Entstehung der AfD, der Alternative für Deutschland, ist ja auch begrifflich rückgekoppelt an die Aussage der Kanzlerin damals, Angela Merkel, ihre Politik sei alternativlos. Und das haben die Deutschen gemerkt, natürlich auch die Wähler. Es gibt keine alternativlose Demokratie. Die Demokratie ist die Staatsform der Alternativen. Und wenn die Regierung einem vorgaukelt, es gebe keine Alternativen mehr, nur ich bin die einzige Alternative, ja, dann ist man bereits in einer Despotie angelangt, wenn man es jetzt ganz streng analysieren würde. Nein, eine Demokratie braucht immer Alternativen. Und wenn du die Alternative verbieten willst, dann verbietest du die Demokratie. Die AfD in Bayern derweil auf neuem Umfragehoch, auch interessant, nach einer neuen Umfrage für die Augsburger Allgemeine erreicht die AfD in Bayern mit 22% einen historischen Höchststand. Noch im März lag sie bei 14%, seither gewann sie binnen 3 Monate 8 Prozentpunkte hinzu, während bundesweit die Union derzeit zulegt, schrumpft. In Bayern der Abstand zur CSU von Markus Söder, die liegt aktuell bei 39%. Grüne, Freie Wähler und SPD stagnieren oder verlieren. FDP, Linke und das BSW würden den Einzug in den Landtag verpassen. Der Aufstieg der AfD im CSU Bayern zeigt, dass immer mehr Bürger eine echte Opposition suchen, die sich nicht anbietet. Während CSU, Grüne und SPD oft nur Varianten derselben Politik liefern, spricht die AfD Themen wie Migration und Frieden an, die viele Menschen beschäftigen, aber in München und Berlin oft verdrängt werden. Baerbock verlässt Bundestag für UNO-Posten. Auch noch interessant, Annalena Baerbock gibt ihr Bundestagsmandat zum 1. Juli ab, nachdem sie Anfang Juni zur neuen Präsidentin der UN-Generalversammlung gewählt wurde. Ihr neues Amt tritt sie am 9. September an. Die Position ist vor allem protokollarisch bedeutsam und nicht mit dem Amt des UN-Generalsekretärs zu verwechseln. Baerbock war im Februar über die Landesliste Brandenburg erneut in den Bundestag eingezogen, hatte aber ihr Direktmandat in Potsdam bezeichnenderweise klar verloren. Baerbocks Wechsel zeigt erneut, worum es dieser Politikerin am Ende offensichtlich geht, um den eigenen Karriereweg, ums Pöstli, nicht um die Interessen der Wähler. Als Außenministerin hat sie mit markigen Sprüchen viel Vertrauen verspielt, von Putins 360-Grad-Wende bis zu geografischen Aussetzen und dann noch unglaublich, da dieser Satz damals, egal was die Deutschen denken, sagen und abstimmen, ich ziehe meine Politik durch. Das ist die Geisteshaltung von Autokraten, die sie da hat aufblitzen lassen. Die grüne Pickelhaube habe ich damals, glaube ich, formuliert. Diplomatisches Porzellan ging immer reichlich zu Bruch. wenn Annalena Baerbock in die Arena gestiegen ist. Nun verabschiedet sie sich aus der aktiven Politik in ein prestigeträchtiges UN-Amt. Die Vertretung der Bürger in Brandenburg spielt da keine Rolle mehr. Hauptsache, die Karriereleiter führt weiter nach oben zu Geld und Pfründen. Und zuletzt vielleicht noch Jens Spahn, der Hoffnungsträger der CDU, gelobt als Großtalent und während der Corona-Zeit für sein beherztes, zupackendes Management da und dort auch gefeiert. Er steckt jetzt in der Bredouille. Ein Bericht ist herausgekommen, er habe viel zu viel Geld verpulvert, sinnlos, überteuerte Maskenkäufe. Das Geschäft sei abgewickelt worden von einer Firma aus seinem Wahlkreis. Und dann habe er während der Corona-Zeit auch noch eine Villa gekauft im Nobelort, Nobelquartier Dahlem in Berlin, mit Krediten einer Bank, bei der er im Aufsichtsrat gesessen sei, etwas viel Verwicklungen. Und selbst die manchmal doch immer noch etwas zurückhaltend formulierende Frankfurter Allgemeine hat da einen sehr, sehr kritischen Artikel über Jens Spahn veröffentlicht. Das ist heute noch eine der Schlagzeilen. Und das war's, meine Damen und Herren, mit Weltwoche Daily International. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und melde mich zurück. Bin auf Reisen. Seien Sie gespannt, aus welcher Stadt ich morgen berichten werde. Ich bin auch neugierig, freue mich, machen Sie es gut, bis bald.